Nach dieser geleiteten Metameditation ist es mir ein Anliegen, dir noch ein paar Gedanken, Informationen mitzugeben. Und das sind Dinge, reflektiere die immer und immer wieder. Immer und immer wieder. Und irgendwann kommt diese Klarheit in dein Herz. Wir sprechen immer von Verstehen, aber Verstehen kommt von Verstand. Und der Verstand, der ist nicht im Herz. Also wir müssen nicht verstehen und wir müssen nicht mit den Ohren zuhören oder mit den Augen zuschauen. Weil hinter den Augen, zwischen den Ohren ist das Gehirn. Und im Gehirn findet vor allem Erinnerung und Assoziation und Denken statt. Und das ist der falsche Ort, um Dhamma aufzunehmen. Um Dhamma aufzunehmen, müssen wir ins Herz gehen. Also wir müssen nicht verstehen, sondern wir müssen verherzen. Und verherzen können wir nur, indem wir die Dinge tun, mit Gewahrsein beim Tun sind und hinschauen, was hat das für Effekte, mein Tun. Und dann verstehen wir plötzlich, was Metta ist. Und wir verstehen auch, was nicht Metta ist. Es ist ganz klar, völlig verständlich, wenn wir die Dinge tun und wenn wir den Dingen auf den Grund gehen. Metta als Übersetzung haben wir zwei wunderschöne Worte. Güte und Wohlwollen. Und wenn wir mal dieses Wohlwollen anschauen, das Herz, das ist ein Urbestandteil des Herzens, dieses Wohlwollen. Die Einstellung des Herzens zu allem, was außerhalb des Herzens ist. Und außerhalb des Herzens ist dieses Ich und ist dieses Du. In gleichem Maße Wohlwollen gegenüber Du und gegenüber Ich. Wohlwollen beinhaltet nicht nur ein hehrer Wunsch, möge es dir gut gehen, sondern beinhaltet auch das Tun, eine Aktion, eine Handlung. Das ist ganz, ganz wichtig zu erkennen. Und wir haben vier solche Qualitäten in unserem Herz. Das eine ist Metta, Wohlwollen. Das zweite ist Karuna, Mitleid. Mitgefühl. Mitleid, ursprüngliche Übersetzung, musste man dann ersetzen durch Mitgefühl, weil Mitleid über die letzten Jahrzehnte so einen komischen Beigeschmack erhalten hat. So von oben herab, ich bin oben, ihr seid unten, liegt im Dreck und ich bemitleide euch, ihr armen Schweine da unten. Aber das ist nicht Karuna. Karuna ist ein Mitleid, ich sehe, dir geht's schlecht und ich handle. Auch da ist wieder die Handlung drin. Mitleid, Mitfühlen und Wohlwollen, die arbeiten Hand in Hand zusammen. Und dann sind noch zwei, die arbeiten auch mit. Die Mitfreude, die Freude, Mudita und UPK, Gleichmut. Und Gleichmut heißt mit gleichem Mut. Wenn ich Einsichtsmeditation mache, dann gehe ich mit gleichem Mut hinter die Dinge. Schaue ich Tod, Sterben an, dann gehe ich mit Gleichmut dahin. Wie wenn ich Liebe anschaue oder wenn ich Metta anschaue oder wenn ich meinen Körper anschaue. immer mit dem Gleichmut. Mit dem gleichen Mut. Also da ist das Wort Mut drin. Und wenn wir das Wort Mut anschauen, dann landen wir bei Demut. Weil nur, wenn wir demütig sind, können wir gleichmütig sein. Das müssen wir auch zuerst mal erkennen. Je egoistischer, je selbstsüchtiger unsere Handlungen sind, desto weniger demütig sind wir und desto weniger Gleichmut haben wir. Und jetzt erkennst du, weshalb ich überall, wenn ich in einen Raum reinkomme und da ist eine Buddha-Statue, dann wird zuerst niedergekniet und dreimal verbeugt vor der Buddha-Statue. Und wenn ich wieder aufstehe, dann wird nochmal dreimal verbeugt. Und wenn ich 2 Minuten später wieder komme, dann beginnt das von neuem. Immer dauern diese Verbeugungen. Das ist sich selber demütigen. Und wenn man das genau anschaut, es ist ja nicht ich. Es gibt ja dieses Ich nur in der Illusion. Ich demütige dieses illusorische Ich. Also ich breche mir selber mit jeder Verbeugung einen Zacken aus der Krone. Und habe ich alle Zacken aus der Krone entfernt, ist alles okay. Dann bin ich vollkommen frei. Aber daraus jetzt zu schließen, verbeugen bringt Befreiung, das ist falsch. Das ist ein Beiwerk. Genau gleich wie Metta ein Beiwerk ist. Falsche Ansicht wäre zu meinen, Metta bringe Befreiung. Das bringt überhaupt nichts. So, mit dieser Ansicht, die falsch ist, an die buddhistische Lehre herangetreten, bringt Metta überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil, wir steigern uns in diese falsche Ansicht hinein. Es ist genau so, wie wenn du jetzt mit dem rechten Daumen in den linken Unterarm reindrückst, in die Haut. Wenn du lange reindrückst und du ziehst den Daumen weg, dann ist da in der Haut ein Eindruck. Der Daumen ist Metta, die Haut ist Hass. Ich kann also mit Metta den Hass unterdrücken. Aber du ziehst den Finger weg, den Daumen weg, und was geschieht? Die Haut, der Eindruck in der Haut verblasst und ist plötzlich weg. Mit Metta kann man den Hass in eine Zelle reindrängen. Metta ist die Zellentür. Aber was geschieht, wenn ich aufhöre mit Metta? Dann ist die Zelle ohne Türe da und der Hass kann rauskommen und innerhalb der Zelle verändert sich dieser Hass nicht. Spätestens bei meinem Tod ist die Zellentür weg. Und dann werde ich im nächsten Leben mit dem gleichen Hass geboren, mit dem ich in diesem Leben geboren wurde. Also Metta bringt nichts. Metta ist dann wichtig, beispielsweise, wenn ich Hass im Herzen habe. Anstatt ihn rauszulassen, dränge ich ihn in die Zelle. Oder wenn ich weiß, oh, ich muss heute mit dieser Person und diese Person mag ich gar nicht, dann kann ich mit Metta den Hass, so wie ich einem wilden Pferd das Zaumzeug anbinde und ihn im Zaum halte, kann ich den Hass im Zaum halten. Aber das ist nicht die Lösung, die Lösung. Es ist eine temporäre, kurzfristige Lösung. Und deshalb praktizieren wir hier bei den Waldmönchen praktisch kein Metta. Außer wir sehen, ich komme jetzt in eine Missstimmung hinein. Meine Grundeinstellung des Herzens ist so dauernd nörgeln an meinen Mitbrüdern, am Wetter, das Essen und alles ist einfach so. Dann mache ich Metta, dass ich wieder in dieses lockere, flockige hereinkomme. Und dann hat Metta den Dienst erwiesen. Dann kehre ich zurück zu meiner herkömmlichen Arbeit. Die Arbeit, einsehen, wie die Dinge wirklich sind, und wenn ich an der Ursache bin, zup, rausziehen. Und jetzt aufpassen, jetzt gut aufpassen. Weil da entstehen bei vielen, 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 vielen Menschen, bei allen Menschen, außer sie sehen es ganz klar, aber sonst bei allen Menschen entstehen da die falschen Ansichten. Hier in der Nähe wohnt ein uralter Mönch. Das ist einer der letzten lebenden Mönche, Schüler vom ehrwürdigen Lehrmeister Mann. Und Ajahn Mann ist 1949 von uns gegangen. Das ist ellenlang her. Wie viel? 72 Jahre? Nee. Ich weiß es nicht mehr. Das wäre 51 und 17 sind 68, oder? 68 Jahre. Also man muss sich das vorstellen, das war ein Schüler vom ehrwürdigen Lehrmeister Mann. Und weil er alt ist, braucht er Pflege. Der Körper ist einfach am Ende. Der zerfällt. Hat angefangen vor 15 Jahren, dass er plötzlich nicht mehr gut sehen konnte. Und das ist fortgeschritten, vor 5 Jahren ist er erblindet. Und jetzt ist er einfach so, dass ein Tag geht es gut, da kann er sich selber aufsetzen, er kann selber aufs Klo gehen, er kann selber duschen, wenn man ihm das Essen hingibt, dann kann er selber essen. Alles wunderbar. Am nächsten Tag kann er sich nicht mal selber aufsetzen. Ist hilflos. Braucht Hilfe, um sich aufzusetzen. Dann muss man ihm das Essen eingeben. Er kann nicht selber den Löffel halten. Geht gar nichts. Man muss ihn duschen und so weiter. Und manchmal geht es ihm so schlecht, dann gehen sie mit ihm ins Krankenhaus für 2-3 Tage, dann bekommt er Infusion. Und dann geht es ihm wieder besser, dann kehrt er wieder zurück ins Kloster. Und einer seiner Verwandten hat den Wunsch geäußert, das ist ein junger Mann, hat den Wunsch geäußert, ihn zu pflegen und hat gesagt, ich ordiniere. Und er pflegt ihn. Und dieser junge Mönch sagt, aus Gründen von Metta, das ist Metta, ha? Lunta, Bunnam zu pflegen, das ist Metta. Und ich habe gesagt, schau gut hin. Ich bin da nicht so überzeugt, aber ich kann dir jetzt nicht auf die Schnelle sagen, es stimmt oder es stimmt nicht. Schau einfach gut hin. Er hat im Januar ordiniert und dann im März war er hier, ab und zu, war Lunta im Krankenhaus. Dann kam dieser Mönch zu uns, um zu helfen bei den Renovationen. Und dann war halt immer der Gesundheitszustand von Lunta ein Thema. Und einmal kommt er und sagt, Lunta wird noch 150 Jahre leben. Und dann habe ich gewusst, seine Einstellung ist falsch. Und dann habe ich gesagt, komm, setzen wir uns hin. Und jetzt analysieren wir gemeinsam, dass deine Metta Gier und Hass ist. Eingepackt durch die Verblendung in wunderschönes Geschenkpapier mit einem roten Mäschchen drum. Und da drauf auf diesem Geschenk steht Metta, aber es ist nicht Metta drin. Du musst dem auf den Grund gehen. Warum kommt es zur Aussage, Lungta wird noch 150 Jahre leben? Ist das so? Hat das der erhabene Buddha gesagt? Dass Mönche weiterleben, auch mit einem Körper, der nicht mehr funktioniert? Nein. Da habe ich gesagt, und jetzt bist du schon den dritten Monat Mönch, jeden Morgen rezitierst du Rupam Anicham. Rupam heißt Körper und Anicca hat zwei Aussagen, was geboren wird, stirbt, und auf diesem Weg zwischen Geburt und Sterben verändert sich dieses Ding dauernd. Und das können wir bei unserem Körper sehr gut sehen. Wir müssen nur Fotos hervorholen. Fotos im Krankenhaus, direkt nach der Geburt. Fotos aus dem Kindergarten, aus der Schule, der Berufslehre oder Studium. Dann Urlaub im Alter von 30, Urlaub im Alter von 40. Und jetzt in den Spiegel schauen, dann sehen wir doch, das ist nicht der gleiche Körper. Damals, ich bin 1967 geboren, dieser Körper sah ganz anders aus, wie er jetzt hier. Dieser Körper, der da ist, nach 50 Jahren. Und wenn uns dann dieses Interesse packt und wir dieses Anicca anschauen wollen, dann stoßen wir bei der medizinischen Wissenschaft auf Aussagen, die besagen, die Körperzellen, die sterben. Die entstehen und sie sterben. In einem lebenden Körper wird dauernd gestorben. Anscheinend haben sie herausgefunden, ich weiß nicht, ob diese Information noch stimmt, bei Wissenschaft stimmt die Information immer so lange, bis eine neue Information etwas anderes behauptet. Aber sie sagen, die Zellen der Lippenhaut, die haben die kürzeste Lebensdauer von 2 Wochen. Und die Körperzellen der Knochen 7 Jahre. Die längste. Also nach 7 Jahren ist der Körper komplett neu. Jede Zelle ist dann neu nach 7 Jahren. Wir finden nach 7 Jahren keine einzige Körperzelle, die noch da war vor 7 Jahren. Also als du in die Schule kamst, 1. Klasse, kam ein völlig neuer Körper zur Schultür hinein. Da war nichts vorhanden, welches direkt nach der Geburt vorhanden war. Alles neu. Interessant, oder? Und das können wir doch nachvollziehen. Und darüber können wir reflektieren. Dieser Körper ist dauernd in Veränderung. Und wenn wir da rausschauen, in die weite Welt, wie viele Menschen kennen wir, die nicht gestorben sind? Keinen einzigen. Alle sterben. Die einen sterben jung und die anderen sterben alt. Aber bisher sind noch alle gestorben. Ja, also. Und wenn dieser junge Mönch jeden Tag Rupam Anicham, dann muss er das mitnehmen in seine Praxis, nicht nur herunterleiern. Ich habe ihm gesagt, du leierst das vermutlich herunter wie ein Papagei. Wenn ich den Papagei 10-mal sage, Rupa Manicham, dann sagt er das, Rupa Manicham, aber er hat keine Ahnung, was es bedeutet. Und wir sind doch keine Papageien, wir sind doch Mönche. Wir rezitieren das, um dann darüber zu reflektieren und in die Tiefe zu gehen und nachzuschauen. Stimmt das? Und es gibt diese 2 Wege. Nachschauen bedeutet, ist Anicca da? Oder der andere Weg ist Nicca da? Ist da etwas, was konstant ist? Zum Beispiel, Longpu Cha, der bekannte Ajahn Cha, da hat mal seinen Mönchen gesagt, ich habe nichts anderes getan, mein ganzes Mönchsleben lang, nichts anderes getan, als das Konstante zu suchen, Nietzsche zu suchen, und ich habe Nietzsche nicht gefunden. Das ist ein Weg, und der andere Weg ist, überall wo wir hinschauen, schauen, ist jetzt das Nietzsche oder Anicca? Das Anicca zu sehen. Und dann hat er das gesehen. Und er hat dann zugegeben, ich will nicht, dass Long Ta stirbt. Ich habe ihn gerne. Ich will, dass er weiterlebt. Ich will, dass er noch 150 Jahre lebt. Und wenn wir da in die Tiefe gehen, und das musste er dann wieder alleine, da konnte ich ihn nicht unterstützen. Aber wenn wir in die Tiefe gehen, dann ist am Ursprung Gier und Hass. Und zwar in einer selbstsüchtigen, egoistischen Form. Ich will nicht, dass Long Ta stirbt. Hass. Und warum will er nicht, dass er stirbt? Nicht wegen Long Ta, sondern wegen sich selber. Und ich will, dass er noch 150 Jahre lebt, ist Gier. Und warum will er Gier? Warum will er das? Selbstsüchtig, egoistisch. Aber er hat ordiniert im Sinne von, ich will Metta machen. Ich will eine gute Handlung von Metta machen. Gutes Karma. Da habe ich ihm gesagt, aber du musst deine Einstellung ändern. Weil im Moment machst du gar nicht gutes Karma. Ganz im Gegenteil. Im besten Fall ist das gemischt. Da sind schon gute Dinge drin. Aber die Absicht formt das Karma. Und nur weil du nicht willst, dass er stirbt, das ist die Absicht deiner Handlungen. Das müssen wir klar sehen. Ganz klar sehen. Und wenn wir es nicht klar sehen, dann müssen wir 100.000 Mal hinschauen. Bis wir es klar sehen. Und das braucht Geduld, Geduld, Geduld. Und nochmal hinschauen und nochmal hinschauen. Bei Liebe genau das Gleiche. Liebe ist Gier und Hass oder Hass und Gier. Als Hauptkomponenten. Schön verpackt in Geschenkpapier, rotes Mäschchen drum, Liebe drauf geschrieben, und die ganze Welt fährt total ab auf Liebe. Liebe ist so etwas in aller Munde. Und niemand nimmt diese Liebe mal auseinander und schaut an, was ist Liebe? Ist Liebe etwas Echtes oder etwas Illusorisches? Und was tut die Welt da draußen? Seit 8 Jahren, wenn immer jemand kommt und über Liebe spricht, sage ich, es gibt keine Liebe. Und die Menschen, die wollen nicht reflektieren, sondern die werden mit Hass auf mich reagieren und mir versuchen zu beweisen, dass es trotzdem Liebe gibt. Dann lesen sie Bücher und sie schauen im Internet nach und schicken mir dauernd irgendwelche Dinge, dass dieser und jener gesagt hat, Liebe ist das und Liebe ist jenes und Liebe ist so etwas Schönes. Jemand hat mir geschrieben, Jesus hat Liebe gepredigt, Mohammed hat Liebe gepredigt, Messias hat Liebe gepredigt und Buddha hat Liebe gepredigt. Aber Buddha hat nie Liebe gepredigt, weil es Liebe nicht gibt. Das gibt's nicht. Das ist eine Illusion. Also Metta ist nicht das, was wir gerne hätten, sondern Metta ist das, was Metta ist. Und da müssen wir hin zu dieser Metta. Und wenn wir verstehen, was Metta ist, wenn wir Metta mal wirklich gesehen haben oder angefasst oder wie wir das auch immer umschreiben wollen, dann verstehen wir auch Zitate von Weisen, die sagen, wir müssen unserem eigenen Mörder mit Metta begegnet. Ja. Und da so einfach eine Reflexion. Aber da bleibe ich an der Oberfläche, da gehe ich nicht in die Tiefe, das will ich dir dann überlassen. Nehmen wir an, ich bin Opfer, es kommt jemand und bringt mich um. Dieses Ich. Nicht mich, jetzt der ehrwürdige Marco, sondern einfach dieses Ich. Da kommt ein Du und ermordet das Ich. Kamavipaka. Was heißt Kamavipaka? Die Täter von heute werden die Opfer von morgen sein. Aber diese Redewendung ist nicht fertig, das ist nur die Hälfte. Die Täter von heute werden die Opfer von morgen sein. Die Opfer von heute waren die Täter von gestern. Nur diejenigen können ermordet werden, zum Opfer werden, die früher Täter waren. Und die Täter von heute werden irgendwann in Zukunft selber zum Opfer. Deshalb hört Mord und Totschlag und Diebstahl und Krieg, das hört nie auf. Das geht weiter, das hat kein Ende. Weil immer wieder neue Menschen geboren werden, die dieses Vipaka mitnehmen. Die werden jetzt geboren und das Herz weiß genau, im Verlauf dieses Lebens werde ich ermordet. Warum? Weil das Herz dabei war, als ich getötet habe. Was du nicht willst, dass dir man tut, das tu auch keinem anderen an. Weil alles, was dir zugefügt wird, hast du anderen zugefügt. Das ist Karma. So. Und jetzt? Jetzt laufen wir am Hauptbahnhof in Richtung unserem Zug und wir sehen da einen Bettler. Haben wir Karuna, Mitleid, welches in eine Handlung geht? Haben wir Metta, Wohlwollen, welches in eine Handlung geht? Gehen wir zu diesem Bettler hin und sagen, komm mit, ich bezahle dir etwas zu essen. Oder geben wir diesem Bettler Geld? Nein, tun wir nicht. Was sagen wir zu ihm und sei es auch nur in Gedanken? Du fauler Hund, geh arbeiten, dann hast du Geld, dann brauchst du nicht betteln. Und wenn uns jemand darauf anspricht, dann sagen wir ja, aus Gründen von Metta gebe ich ihm nichts, weil sonst geht er nur und kauft sich Alkohol. Aber die Täter von heute werden die Opfer von morgen sein, bedeutet, heute sage ich, ich gebe dir nichts und morgen hocke ich da und bekomme nichts. In einem folgenden Leben werden wir als Bettler am Bahnhof sitzen und dauernd begegnen wir Leuten, die uns nichts geben. Uns sagen, und sei es auch nur in Gedanken, du fauler Hund, geh arbeiten, dann hast du Geld, da brauchst du nicht zu betteln. Oder momentan das mit der ganzen Flüchtlingswelle in Europa. Genauso wie die Menschen heute reagieren, wird mit ihnen reagiert in einem späteren Leben. All die Nazis, die mit den braunen Zungen, sagen, dieses Dreckspack soll in Syrien bleiben. Die werden genau in dieser Situation sein, dass sie dringend Hilfe brauchen. Und die Leute, wo sie hinflüchten, die lehnen sie ab, die schicken sie zurück. Und die Leute, die ihnen helfen, die werden in so einer Situation Hilfe erfahren. Und jetzt kommt es darauf an, warum helfen die Leute in Europa den Flüchtlingen? Die helfen, warum helfen die? Selbstsüchtige, egoistische Aktion oder wirklich Metta? Und das muss jeder selber schauen. Jedes Mal, jede Handlung muss überprüft werden. Ist das gutes Karma, ist es heilsames Karma, ist es gemischtes Karma oder ist es schlechtes Karma? Und das braucht seine Zeit, bis wir in diesem Themenbereich drin sind. Aber plötzlich macht's Klick und es ist alles einfach. Es ist so einfach. Dhamma ist sehr einfach, wenn man Dhamma mal verstanden hat. Sehr, sehr einfach. Da ist dies, da ist das, zack, 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 zack. Natürlich braucht es auch ein hohes Gewahrsein. Sati muss sehr hoch sein, damit wir diese Schnelligkeit überhaupt sehen. Ja? Und dann ist noch ein zweiter Gedanke. Auf den, da gehe ich nicht ins Detail ein, sondern das überlasse ich dann dir. Wenn du siehst, da braucht jemand meine Hilfe und du verwehrst diesem jemanden deine Hilfe, dann schau genau hin, was geschieht. Du rechtfertigst dich vor dir selber, warum du dieser Person nicht hilfst. Und ich meine jetzt nicht helfen, Essen geben oder Geld geben oder Obdach geben oder so. Ich frage immer das Gleiche. Wir machen Metta und wir schicken diese Metta in alle Daseinsbereiche. Und in der Hölle ist der Hitler. Gibst du dem Hitler genau gleich viel wie der Mutter Teresa, die im Himmel ist. Und die allermeisten sagen, nein, natürlich nicht. Der Hitler hat's verdient, in der Hölle zu sein. Und da gebe ich doch lieber einer guten Person wie der Mutter Teresa mein Metta. Aufpassen mit solchen Gedanken. Was sagt der Jesus in der Bergpredigt? Der sagt, wer über andere richtet, über den wird gerichtet. Und genau das Gleiche, mit anderen Worten, sagt der erhabene Buddha. Metta, reine Metta, saubere Metta. Das geht einfach raus, zu allen gleich. Kennt keine, du bist mehr wert als der andere. Gibt's nicht, dieses Mehrwert. Und wenn du einen ruhigen Geist hast, mit einem hohen Gewahrsein, dann siehst du, Metta ist da, aber kein Ich ist da und kein Du ist da. Und kommst du aus diesem Zustand heraus, ist Metta zuerst da und erst dann entsteht Ich und Du. Und das gibt uns dann zu denken. Dieses Ich ist Illusion, dieses Du ist Illusion und dieses Ich sagt, das eine Du verdient mein Metta und das andere verdient mein Metta nicht, so verdreck ich das Metta, das eigentlich rein ist. So, genug erzählt, genug bla bla. Metta, nochmal, ist nicht die Allzweckwaffe, ist nicht die Wunderwaffe, sondern setzen wir es ein mit Weisheit und punktuell. Das, was zur Befreiung führt, ist einsehen, wie die Dinge sind, erkennen, wie die Dinge sind, daraus wird Weisheit, Aus Weisheit wird Wissen und aus Wissen erfolgt Befreiung. Und das kann man nachlesen in der allerersten Lehrrede des erhabenen Buddhas. Da ist kein einziges Wort von Metta drin. Metta führt nicht zur Befreiung. Und damit möchte ich für heute schließen.